Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, wir sind bei Folge 350 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 288. Im Studio ist Sibylle Hallberg, die kennen Sie schon, denn sie hat ja unter anderem in der Folge 327 bis 329 bereits das Vorwort des Buches gelesen, um das es heute geht. Das ist das Vorwort zu George Song und das war im Februar 2026, also Folge 327 und folgendes. Ja, Sibylle, der Platz am Mikrofon ist deiner. Du wirst einige ausgewählte Kapitel lesen. Wir sind bei Folge 1 von 5 und ich höre sehr gerne zu.
Vielen Dank, Ralf. Ich beginne gerne. Nachdem ich mein Vor- und Nachwort bereits in den vorausgegangenen Folgen zu Indiana gelesen habe, möchte ich in den nächsten 5 Folgen ein paar Kapitel direkt aus dem Buch lesen, um unseren Hörern meine Romanübersetzung nahezubringen, sie auch dafür zu interessieren oder sogar fesseln zu können. Ich beginne mit Kapitel 1. Wir befinden uns im Salon von Oberst Del Mar, dem alten Ehemann der blutjungen Indianer, der mit ihr und ihrem Cousin Sir Ralph nicht weit von Paris lebt. Erstes Kapitel. An einem regnerischen, kühlen Herbstabend in der französischen Region Brie saßen 3 Erwachsene in einem kleinen Schloss beisammen und sahen gedankenversunken dabei zu, wie das Holz im Kamin brannte und der Zeiger der Standuhr langsam vorrückte. 2 von ihnen schienen sich dem langweiligen Nichtstun in geduldigem Schweigen ergeben zu haben. Der 3. Anwesende dagegen rutschte auf seinem Lehnstuhl hin und her, unterdrückte mehrmals halblaut ein träges Gähnen und schlug mit der Feuerzange auf die funkensprühenden Holzscheite. Er war der Herr des Hauses und deutlich älter als die beiden anderen Personen. Oberst Del Mar war einst ein gut aussehender Mann gewesen, inzwischen aber dick und fast kahl, mit grauem Bart und einem furchteinflößenden Blick, mit dem er seine Frau, seine Diener, Pferde und Hunde beherrschte. Um die Stille zu durchbrechen, erhob er sich schließlich und durchmaß selbst zufrieden und in der militärisch steifen Haltung eines ehemaligen Musteroffiziers die gesamte Länge des Raumes. Jene glanzvollen Tage, da Leutnant Del Mar mit der Luft im Feldlager gleichsam Ruhm und Triumph einsog, waren längst vorüber. Der höhere Offizier außer Dienst, vom undankbaren Vaterland vergessen, sah sich jetzt dazu verurteilt, die Folgen einer spätgeschlossenen Ehe zu ertragen. Gut, er war der Gatte einer jungen, hübschen Frau, Eigentümer eines komfortablen Anwesens und überdies erfolgreicher Fabrikbesitzer. Während er seinen im Stil Louis XV möblierten Salon durchschritt, warf er bei jedem Richtungswechsel einen scharfen Blick auf die beiden Gefährten dieses stillen Abends, insbesondere aber auf seine Frau, die er nun seit 3 Jahren wie einen zerbrechlichen und kostbaren Schatz hütete. Denn seine Frau war erst 19 Jahre alt, und wenn man sie in der Ecke dieses riesigen Kamins aus weißem Marmor sitzen sah, so schmächtig, so bleich, so traurig, die Ellbogen auf ihre Knie gestützt, so jung, mitten in dieser altmodischen Umgebung, so musste man Mitleid haben mit der Gattin von Oberst Del Mar und vielleicht sogar noch mehr mit dem greisen Oberst selbst. Der 3. Bewohner dieses einsamen Hauses saß an der anderen Seite des Kamins. Er war ein Mann in der Blüte seiner Jugend. Sein volles blondes Haar und sein gut gepflegter Bart standen in starkem Kontrast zu dem ergrauten Kopf des Hausherrn und dessen welkem, grob geformtem Gesicht. Dennoch war es nicht erstaunlich, den gestrengen Ausdruck des Herrn Del Mar, den zwar regelmäßigen, aber nichtssagenden Gesichtszügen des jungen Mannes vorzuziehen. Trotzdem gab dieser einen feschen Kavalier ab, und das lag an seiner ebenmäßigen Erscheinung. Der glatten Stirn, der Ruhe und Klarheit seiner Augen, seinen schönen Händen und nicht zuletzt an der ausgesuchten Eleganz seiner Jagdkleidung. Vielleicht bestand zwischen der jungen, kränkelnden Frau Del Mar und dem Jüngling mit dem guten Appetit gar keine Sympathie. Das Argusauge des Ehemannes bemühte sich vergeblich, zwischen den beiden so ungleichen Geschöpfen auch nur die geringste verdächtige Regung zu entdecken. Das einzig glückliche Wesen in dieser Gruppe war eine schöne Jagdhündin, welche ihren Kopf auf die Knie des am Kamin sitzenden jungen Mannes gelegt hatte. Sie war sehr schlank, mit einer spitzen Schnauze im klugen Gesicht, aus dem zwei große gelbe Augen durch das silbergraue Fell glänzten. Diese Augen, die in der Hitze der Jagd so blutgierig blicken konnten, drückten jetzt unbeschreibliche Zärtlichkeit aus. Und wenn der geliebte Herr das seidene Fell streichelte, glänzten sie vor Seligkeit, während der lange Schwanz im Takt an den Kamin anschlug. Endlich ließ das Tier ein leichtes, schüchternes Bellen hören und setzte seine beiden Pfoten auf die Schultern seines Herrn. »Platz, Ophelia, Platz!« richtete er in englischer Sprache einen ernsten Tadel an das gelehrige Tier, das beschämt zu Frau Delmar kroch, als wolle es sie um Schutz bitten. Aber die junge Frau träumte, und Ophelia ließ den Kopf ohne Liebkosung auf die weißen, über dem Knie gefalteten Hände sinken. »Dieser Hund ist jetzt wohl im Salon zu Hause«, bemerkte der Oberst mürrisch, insgeheim froh, ein Opfer für seine schlechte Laune gefunden zu haben. »Ab in die Hundehütte, Ophelia! Verschwinde, du dummes Vieh!« Wenn jemand Frau Delmar bei diesem geringfügigen Anlass beobachtet hätte, so hätte er das schmerzliche Geheimnis ihres ganzen Lebens erraten können. Ein unmerklicher Schauer durchlief ihren Körper, und ihre Arme umklammerten heftig den Hals des Tieres, wie um es zu beschützen. Herr Delmar zog seine Jagdpeitsche aus der Rocktasche und ging drohend auf die arme Ophelia los. Frau Delmar wurde noch blasser als gewöhnlich. Ihre aufgerissenen blauen Augen richteten sich auf ihren Gemahl. »Um Gottes Willen, bitte töte das unschuldige Tier nicht!« Diese wenigen Worte genügten, den Zorn des alten Obersten zu besänftigen. »Das ist ein Vorwurf«, sagte er und schien peinlich berührt, »mit dem du mich seit dem Tag verfolgst, an dem ich auf der Jagd im Eifer des Gefechts deinen Wachtelhund erschossen habe. Ist denn ein Hund, der nicht hören will und das Wild verscheucht, ein so großer Verlust? Übrigens hast du ihn erst nach seinem Tod zu lieben gelernt. Vorher hast du ihn kaum beachtet. Aber jetzt bietet er dir eine willkommene Gelegenheit, mir Vorhaltungen zu machen.« »Habe ich dir je einen Vorwurf gemacht?« fragte Frau Delmar sanft. »Das habe ich nicht behauptet«, erwiderte der Oberst in fast väterlichem Ton. »Aber in den Tränen mancher Frauen liegen heftigere Vorwürfe als in den härtesten Worten.« »Zum Teufel, du weißt doch, dass ich dich nicht weinen sehen kann.« »Du siehst mich niemals weinen, denke ich.« »Aber ich sehe fortwährend deine geröteten Augen, und das ist noch schlimmer.« Während dieser ehelichen Auseinandersetzung war der junge Mann aufgestanden und hatte Ophelia in aller Ruhe hinausgeführt, kam ohne sie zurück und zündete eine Kerze an, stellte sie auf den Kaminsims und setzte sich wieder Frau Delmar gegenüber. Sobald das Antlitz der jungen Frau vom Licht der Kerze erhellt war, bemerkte Herr Delmar ihre leidenden Züge, ihren blassen Teint und den matten Blick ihrer umränderten Augen. Er trat zu ihr und fragte sie mit der Unbeholfenheit eines Mannes, dessen Herz und Charakter selten in Einklang sind, kurz und unvermittelt: »Wie befindest du dich heute, Indianer?« »Wie gewöhnlich, ich danke dir«, antwortete sie ohne Überraschung oder Groll. »Wie gewöhnlich, das ist eine Antwort, die weder gut noch schlecht bedeutet. Ich weiß, dass du dich nicht wohlfühlst. Das hast du sogar Sir Ralph gesagt. Oder stimmt es etwa nicht? Sprechen Sie, hat sie es gesagt?« »Sie hat es mir gesagt«, antwortete Sir Ralph phlegmatisch, ohne den vorwurfsvollen Blick zu beachten, den Indianer ihm zuwarf. In diesem Augenblick betrat eine vierte Person den Salon, ein ehemaliger Sergeant aus dem Regiment von Herrn Delmar und nun sein Leibdiener. Er habe Grund zu glauben, erklärte dieser, dass sich in den vergangenen Nächten um diese Zeit Kohlendiebe in den Park geschlichen hätten. Er wolle vor dem Abschließen noch eine Runde machen und bat um eine Flinte. Herr Delmar holte sogleich zwei Jagdflinten und reichte Lelièvre eine der beiden. »Wie«, rief Frau Delmar entsetzt, »für einen Sack Kohle? Willst du einen armen Bauer umbringen?« »Ich schieße jeden, der nachts auf meinem Grundstück herumschleicht, wie einen Hund nieder«, antwortete ihr Gemahl gereizt. »Das Gesetz ist ganz auf meiner Seite.« »Das ist ja ein grauenvolles Gesetz«, rief Indiana aufgeregt. Sie wollte sich noch mehr ereifern, bezwang sich aber und fügte in ruhigerem Ton hinzu. »Aber dein Rheumatismus, du wirst morgen Schmerzen haben, wenn du bei diesem Regen noch nach draußen gehst.« »Du hast wohl große Angst davor, deinen alten Ehegatten pflegen zu müssen«, antwortete Herr Delmar, riss die Tür auf und entfernte sich unter Verwünschungen über sein Alter und seine Frau.
Vielen Dank, liebe Sibylle. Das war Folge 1 von 5 aus dem Buch Indianer von George Song. Wenn Sie das Buch jetzt schon interessiert und Sie nicht bis nächste Woche warten wollen, können Sie es bestellen über den Webshop oder über jede Buchhandlung. Es hat die ISBN die 978-3-941-905-71-9. Nächste Woche gibt es also die Folge 2 von 5. Das wird dann der Büchermacher Nummer 351 sein im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 289. Kommen Sie gut durch diese Woche. Vielen Dank erstmal an Sibylle und an Sie. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ralf Plenz aus Hamburg.